Lukas Kapitel 11, ab Vers 14. Hört Gottes heiliges Wort. Und Jesus trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme. Und die Volksmengen wunderten sich. Einige aber von ihnen sagten, durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und Haus gegen Haus entzweit stürzt ein. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, dass ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe. Wenn aber ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen, wird schlimmer als der Anfang. Amen. Soweit aus Gottes heiligem Wort. Lasst uns noch einmal vor ihn treten. Gott, unser Vater, dein Wort ist unseres Fußes, leuchtet durch eine finstere Welt. Und wir beten, dass du dieses Licht jetzt ganz hell aufleuchten lässt und in unseren Herzen scheinen mögest. Lass die Reden meines Mundes und das Nachsinnen aller unserer Herzen wohlgefällig sein vor deinen Augen. In Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Ich habe es erst vor ein paar Wochen im Gottesdienst erwähnt und es ist definitiv wert, das nochmal zu sagen. Ein Bibelleseplan, also ein Plan, der uns hilft, die Bibel strukturiert, systematisch, chronologisch oder durch eine andere Struktur hindurchzulesen. Ein solcher Bibelleseplan lohnt sich wirklich. Egal, ob wir schneller lesen oder langsamer, es gibt verschiedene Pläne für verschiedene Bedürfnisse, aber so ein Plan hilft uns auf vielerlei Weise. Erst einmal hilft uns so ein Plan, das große Ganze der Bibel nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das Große und Ganze, also dass die Geschichte der Bibel eben eine Geschichte ist, die ein Zentrum hat, nämlich Christus, das Große und Ganze nicht aus den Augen zu verlieren, das erkennen wir durch einen Bibelleseplan. Wir erkennen in anderen Worten die Bandbreite der Bibel. Dass die Bibel ja ein vereintes Buch ist, aber eben doch ein sehr vielfältiges Buch mit vielen Dimensionen. Und das ist auch der Vorteil, stückweise durch das Lukas-Evangelium gemeinsam als Gemeinde zu schreiten. Das Lukas-Evangelium ist das längste der Evangelien und es hat eine ganze Menge an Material zu bieten. Wir sehen natürlich Jesus darin, wie er sehr viele Dinge sagt. Wenn ihr so eine Bibel habt, die den Text, den Jesus zum Ausdruck bringt, also den Text, wo Jesu Rede zusammengefasst wird und dokumentiert wird, der dort rot unterlegt ist, dann seht ihr im Lukas-Evangelium, da ist viel rot, viele direkte Aussagen von Jesus, aber er tut auch vieles. Und es ist wichtig für uns als Christen, dass wir den ganzen Jesus kennenlernen. Den ganzen Jesus. Und das bezieht auch das mit ein, was schwer verdaulich ist. Die schwierigen Texte, auch die vielleicht, die wir nicht immer gleich auf Anhieb verstehen. Und die herausfordernden Texte, die wir vielleicht verstehen, aber die eben das sind, herausfordernd. Und jetzt lasst uns auf den Text vor uns schauen. Wir sehen, dass dieser Text es in sich hat, würde ich mal sagen. Er hat es in sich. Und deswegen, unter anderem, möchte ich euch besonders heute Morgen bitten, wirklich auf diesen Text mit mir zu schauen. Ich ermuntere euch, sehr aufmerksam mit mir diesen Abschnitt anzuschauen. Wir werden zwei Dinge tun in dieser Predigt. Zuerst wollen wir uns kurz nochmal orientieren, was in dieser Szene eigentlich abläuft. Was genau passiert hier? Wir wollen eine Orientierung bekommen und dann im zweiten Teil der Predigt wollen wir schauen, was es für unser Leben bedeutet, die Bedeutung dahinter für unser Leben. Wir sehen also, Jesus treibt hier, wie schon so oft, einen Dämonen aus. Und beim Erstaunen der Leute, das wir immer wieder sehen, die Leute sind erstaunt. Beim Erstaunen der Leute fällt vor allem die negative Reaktion hier auf, in Vers 14. Matthäus und Markus verraten uns, dass die Leute, die sich hier so entrüsten gegen Jesus, es sind Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem. Und sie haben einen Vorwurf. Sie haben einen Vorwurf gegen Jesus. Und dieser Vorwurf lautet: Jesus, du treibst Dämonen, also böse Mächte, böse Geister, du treibst Dämonen aus durch die Kraft oder im Namen des obersten Dämonen, der im Judentum damals eben auch Beelzebul oder Beelzebub genannt wurde. Und dieser Vorwurf wirft die zentrale Frage dieses Textes auf. Was oder welche Macht steht hinter Jesu Handeln? Was oder welche Macht steht hinter diesem mächtigen Handeln, das allen mittlerweile klar ist? Was steht dahinter? Jesus, das ist der meiste Text hier, Jesus wehrt sich dann gegen diesen Vorwurf. Und er macht eigentlich ein sehr simples Argument. Er macht das Argument, indem er sagt, wenn der Satan, der Teufel, der Oberste der Dämonen, wenn er andere Dämonen austreibt, dann verweist es darauf, dass sein Reich irgendwie zerspalten sein muss, dass es irgendwie innerlich zerrissen ist, zweigeteilt. Und wenn ein Königreich in zweigeteilt ist, kann es nicht lange bestehen. Zweigeteilte Reiche gehen auf ein gewisses Ende zu. Also Jesus sagt, euer Vorwurf ergibt keinen Sinn. Der Teufel treibt keine Dämonen aus. Und dann macht er noch dieses zweite Argument. Schaut mal eure eigenen Nachfolger an, also die Nachfolger der Pharisäer und Schriftgelehrten, die auch Dämonen austrieben. Und Jesus sagt, wie treiben denn sie aus? Durch Satan? Würden sie sicherlich nicht sagen, dass ihre Söhne sie durch Satan austreiben. Aber wenn sie durch Gott ausgetrieben werden, dann werden diese, eure Söhne, euch letztlich anklagen, weil ihr Jesus falsch angeklagt habt. Das ist sein Argument. Und das führt Jesus dann letztlich zu seiner Aussage in diesem Text. Er wehrt sich gegen den Vorwurf und dann, Vers 20, führt es ihn zur Wahrheit hinter seinem Handeln. Ja, Jesus sagt, ich treibe nicht die Dämonen aus durch Satan, ich treibe sie aus, wie sagt er das hier, durch den Finger Gottes. Sehr interessante Formulierung. Durch den Finger Gottes. Und das ist das Kennzeichen dafür, dass sein Reich da ist. Das ist das, was er aussagt. Und er gibt dafür diese Veranschaulichung. Stell dir mal einen starken Mann vor, einen starken Mann, der seinen Hof bewacht. Und weil er stark ist, fühlt er sich sicher. Er fühlt sich sicher, weil sein Hab und Gut ist durch seine Stärke geschützt. Und leicht zu erkennen, bis eben ein Stärkerer kommt, der sein Hab und Gut entwenden will. Denn der noch Stärkere wird ihn binden, sodass er sein Hab und Gut ihm entwenden kann. Sein Besitz zu plündern. Das ist die kleine Veranschaulichung. Was meint Jesus damit? Es ist klar im Kontext. Satan übt Macht aus. Satan ist ein starker Mann, sozusagen in dieser Veranschaulichung. Er ist der Starke. Und er übt diese Macht aus, bis ein Stärkerer kommt, nämlich Jesus, der ihn bindet, also der ihm den Einfluss nimmt und ihn dann besiegt, um sein Haus zu plündern. Und in dieser Machtübernahme sagt Jesus, gibt es nur ein für mich sein oder ein gegen mich sein. Das ist Vers 23. So weit, so gut. Und dann kommen wir zu dieser Beispielgeschichte. Und vielleicht habt ihr sie gelesen und ihr denkt, wow, das ist eine ganz schön gruselige Geschichte. Eine realistisch gruselige Geschichte, wie wir sehen werden. Verse 24 bis 26, überschrieben hier der zurückkehrende Dämon oder von zurückkehrenden Dämonen. Das Bild ist hier, dass ein Dämon ausgetrieben wird, er verlässt den Menschen, den er sozusagen bewohnt hat, seine Heimat, und er ist in Unruhe und er wandert umher. Und er entscheidet sich wieder zurückzugehen zu dem Mann oder dem Menschen, von dem er ausgetrieben wurde. Und wie findet er das Haus, also hier das Innere dieses Menschen, vor? Wie findet er es vor, sein altes Haus? Gekehrt und geschmückt. Wir können uns vielleicht ein entrümpeltes Haus vorstellen, aus dem alle mögliche Müll und Ballast ausgeräumt wurde und das dann gekehrt wurde und geschmückt wurde und nett gemacht wurde. Aber der Punkt hier ist, Jesus oder der Dämon vielmehr findet diesen Menschen nicht vor als beherrscht von einem neuen Herrscher, sondern einfach nur nett und sauber gemacht. Und er ergreift seine Chance und nimmt 7 bösere Geister als er mit und das Ende ist schlimmer als der Anfang. Wir kommen darauf nachher zurück. Aber das passt zu Jesu vorherigem Bild. Ne? Wir sind hier in diesem Bild von diesem starken Mann, der gebunden wird, um dann ausgeraubt zu werden. Aber der starke Mann kann nicht nur hinausgejagt werden, sondern, also er darf nicht nur hinausgejagt werden, sondern er muss eben gebunden und dingfest gemacht werden. Er muss gebunden werden, sodass ein anderer, ein stärkerer, ihn nicht nur austreibt, sondern die Herrschaft übernimmt. Okay, soweit hoffentlich haben wir nochmal Orientierung gewonnen, worum es Jesus hier geht. Ich habe übrigens den letzten Abschnitt, den ich nicht gelesen habe und den ich deswegen jetzt nochmal lesen werde, denn wir wollten eigentlich bis Vers 28 lesen, aber wir haben eine Pause von unserer Lesung gemacht und deswegen werde ich ihn jetzt noch vorlesen, auch wenn ich erst später darauf zurückkomme. Lasst uns noch diese wenigen kleinen Verse aus Lukas 11 ab Vers 27 und 28 lesen. Verzeiht bitte, dass ich das vergessen habe. Es geschah aber, als er dies sagte, da erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und sprach zu ihm, glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach, gewiss, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Den habe ich zwar ausgelassen, jetzt habe ich ihn aber vorgelesen und ich werde darauf zurückkommen, aber wir lassen ihn jetzt erstmal stehen. 3 Dinge möchte ich euch heute Morgen vorhalten. 3 Dinge, die wir in diesem Text lernen, was dieser Text für uns bedeutet. Erstens ein Weckruf, dann eine Warnung und dann eine Weisung. Ein Weckruf, eine Warnung und eine Weisung. Wir beginnen mit diesem Weckruf und ihr könnt ihn mitschreiben, wenn ihr wollt, oder einfach zuhören. Erstens der Weckruf, der lautet folgendermaßen, das Reich Gottes ist die gute Botschaft, die uns zu völliger Hingabe ruft. Das Reich Gottes ist die gute Botschaft, die uns zu völliger Hingabe ruft. In dieser nüchternen und wirklich, wenn wir mal ehrlich sind, relativ dunklen Textstelle und unheimlich anmutenden Textstelle, finden wir die hoffnungsvollste Aussage überhaupt. Und ich hoffe, ihr habt es nicht verpasst. Jesus sagt die hoffnungsvollsten Worte hier überhaupt. Wenn ich aber durch den Finger Gottes, Vers 20, die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das sagt Jesus. Er sagt, die Austreibung dieser Dämonen ist nur das erste und sichere Anzeichen dafür, dass Gottes Reich da ist. Dass Gott sozusagen mit seinem eigenen Finger in die Geschichte hineingewirkt hat. Er hat mit seinem eigenen Finger eingegriffen. Im Alten Testament finden wir dieses Bild vom Finger Gottes bei der Gebung der 10 Gebote, Gottes eigener Finger geschrieben hat. Also es steht für etwas sehr Konkretes, in dem Gott ganz konkret einwirkt in die Geschichte. Und deswegen könnte Jesus eigentlich nicht klarer zum Ausdruck bringen, dass Gottes Reich da ist, als dass er sagt, wenn ihr auf mein Leben schaut und das, was ich tue, dann seht ihr Gottes Finger vor euch am Werk. Nicht erst in der Zukunft, sondern schon jetzt. Das Reich Gottes ist nicht nur eine zukünftige Sache, auf die Jesus verweist, sondern sie ist jetzt da, diese Realität. Die Macht des bösen Feindes ist tödlich verwundet worden. Und jetzt hört ihr euch das an und denkt, okay, aber wir müssen den biblischen Hintergrund dieser krassen Wahrheiten nochmal wertschätzen lernen. In 1. Johannes 5, Vers 19 lesen wir, dass die ganze Welt, der ganze Kosmos in der Macht oder der Gewalt des Bösen liegt. Und die allermeisten unserer Zeitgenossen und vielleicht auch du mögen vielleicht sagen, wie albern und primitiv das uns doch vorkommt. Die ganze Welt liegt in der Macht des Bösen. Klingt für viele albern und primitiv, aber der entscheidende Punkt ist, dämonische Präsenz, die Präsenz des Teufels und sein Werk in der Welt sind nicht abhängig davon, dass sie allgemein demokratische Beachtung finden. Selbst in der Bibel erscheint Satan vielleicht sogar die allermeiste Zeit oder sehr oft im Hintergrund. Aber die Bibel lehrt klar, dass der Satan der Vater der Lüge ist, der Verführer, ja auch ein Verdreher der Wahrheit, der nicht nur mit krasser Lüge auftreten muss, sondern auch die Wahrheit entscheidend verdrehen kann. Als Ankläger finden wir den Satan am Werk. Als Verderber von Menschen und Seelen und Leben und als den Herrscher der Finsternis. All das sagt die Bibel über den Teufel aus. Und die noch krassere Realität für dich ganz persönlich und für mich, auf beiden Seiten dieses Notenständers gilt diese Realität, ohne ein übernatürliches Werk in deinem Leben, ohne ein Werk, in dem sozusagen Gottes Finger in deine Geschichte eingreift, lebt jeder Einzelne von uns unter dieser Herrschaft. Es ist also nicht nur was, dem wir irgendwie passiv gegenüberstehen oder in dessen Bereich wir uns irgendwo befinden, aber irgendwo doch auf Distanz sind, sondern nein, wir sind unter dieser Herrschaft. Denn wenn Paulus das Evangelium in Epheser Kapitel 2 auf wunderbare Weise zum Ausdruck bringt, dann leitet er es folgendermaßen ein. Er sagt zu diesen Christen dort in dieser Stadt Ephesus, ihr wandeltet einst gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, also so wie alle anderen, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wir sehen ja also das Böse am Werk und das Böse am Werk ist mehr als nur eine nebulöse Kraft, sondern es ist ein Böses, was mit einem Willen ausgestattet ist, ein konkretes ein personales Böses. Und niemand von uns, wenn wir uns das mal so richtig reinziehen, niemand von uns hört sowas gerne. Vielleicht geben wir es auch gar nicht zu, aber wir lieben die Version von uns, die uns in gut bürgerlicher Art erscheinen lässt. Anständige Leute sind wir, die nicht vollkommen sind, aber die doch anständig sind. Vor allem anständiger als die Leute dort drüben. Aber die Wahrheit der Bibel ist, wenn wir sie wirklich wahr haben wollen, die Wahrheit der Bibel ist eine andere. Wir folgen vielmehr von Grund auf dem Willen eines bösen Feindes, eines Verderbers. Und übrigens muss ich das nicht bestialisch äußern. Denken jetzt vielleicht an die schlimmsten Ausdrücke des Bösen, die wir uns überhaupt vorstellen können, von denen ja unsere Welt voller Beispiele ist. Aber es muss sich nicht so äußern, sondern es kann auch ganz gewöhnlich und normal auftreten. Erst diese Woche habe ich wieder was gelesen über C.S. Lewis' bekanntes Buch was im Deutschen bekannt ist als unter dem Titel Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Und es klingt ironisch und es klingt kreativ und es klingt irgendwo sehr unterhaltsam und es ist auf interessante Weise auch, aber es ist sehr, sehr realistisch. Ein Buch, in dem beschrieben wird, wie innerhalb einer gewissen Kreativität und nicht direkt aus der Bibel genommen, aber die Wirkungsweise des Bösen in einer Welt, die wie unsere funktioniert, die modern ist, die nicht wie im Mittelalter ständig von bösen Mächten sich umringt fühlt, sondern die Banalität des Satans, wie er auftritt und wirkt auf eine Weise, die uns ganz normal erscheint, ganz gewöhnlich. Und so müssen wir Satan verstehen. Er kann sich auf ganz gewöhnliche Art und Weise äußern, tief sitzender Stolz. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Oder verborgene Wut. Nicht nur die zivile Wut, die sich gut zum Ausdruck bringen lässt und trotzdem moralisch scheint, sondern richtig tief sitzende Wut, Zerstörungswut oder unersättlicher Neid. Unersättliches Wollen oder Verbitterung in unserem Leben. So zeigt sich das in unserem Leben, aber es ist eben nicht nur unser Leben als individuelles Leben, sondern es ist ein System, es ist die Welt, in der wir leben, es ist das Prinzip, nach dem wir leben, nach dem die ganze Welt funktioniert. Und wenn uns diese Realität abhanden kommt, wenn uns diese Realität so stückweise verlässt, und wir uns von dieser biblischen Sichtweise lösen, dann verpassen wir eigentlich, worum sich die Rettungsaktion, von der Jesus redet, wovon diese Rettungsaktion eigentlich handelt. Und das sehen wir jetzt in unserem nächsten Teil. Denn ich habe es euch in eurem Zettel aufgeschrieben. Einer der besten Ausdrücke im Neuen Testament, finde ich, einer der besten Ausdrücke im Neuen Testament lautet folgendermaßen: Das Evangelium, also die gute Botschaft vom Reich Gottes. Wir finden ihn so 3, 4, 5 Mal in den Evangelien. Das Evangelium vom Reich Gottes. Denkt mal darüber nach. Es bringt eigentlich die zwei elementarsten Ideen des Neuen Testaments zum Ausdruck. Das Reich Gottes, über das Jesus ständig redet, und das Evangelium, gute Botschaft. Reich Gottes, gute Botschaft, zusammengebracht. Beide gehören untrennbar zusammen, denn die gute Botschaft ist: Jesus herrscht, Jesus hat ein Reich, Jesus ist der Stärkere. Und das bedeutet gute Botschaft für dich, wenn du dich ihm im Glauben ergibst. Das ist der Punkt. Es ist gute Botschaft für die, die zu seinem Reich gehören. Und das erfordert, dass du erstmal erkennst und ein Gespür dafür bekommst, in welchem Schlamassel du dich befindest. Dass wir ernst nehmen, was Gottes Wort über unser Leben sagt. Dass wir uns nicht damit zufrieden geben, uns selbst zu verschönern, wenn wir mal diese Veranschaulichung nehmen. Wenn wir uns selbst schön auftackeln, sondern dass wir das Wort, das Gottes Wort uns gibt, das ist Urteil über unser Leben, dass wir es stehen lassen, dass wir uns darunter stellen. Dass wir im Griff eines Bösen sind, aus dem wir uns selbst nicht befreien können oder sogar wollen. Und wenn diese Realität in unserem Leben angekommen ist, wenn dieses Wissen, diese Erkenntnis angekommen ist in unserem Leben, dann ist der Name Jesus Christus das Beste, was wir jemals hören können. Dann ist es die beste Botschaft überhaupt, dass es einen Stärkeren gibt, nämlich Gottes Sohn, dass kein Wesen, kein Herrscher, kein Name über ihm steht. Und dass er gekommen ist, um dir gute Botschaft zu bringen. Und darin geht es um einen Machtwechsel. Das ist der Weckruf. Der Weckruf ist: ein Reich ist angebrochen. Ein Reich ist da. Empfange es durch Glauben an den König. Das ist der Weckruf. Und zweitens aber auch eine Warnung. Und die Warnung lautet folgendermaßen: Das Reich Gottes erlaubt keinen Raum für geistliche Neutralität. Das Reich Gottes erlaubt keinen Raum für geistliche Neutralität. Wenn wir im politischen Rahmen mal denken an einen Machtwechsel, an eine Veränderung eines Regimes. Wenn ein Regime zum Beispiel gestürzt wird, Diktator wird gestürzt, eine Herrschaft kommt zu Ende, dann ist natürlich immer die Frage, was kommt als nächstes für dieses Land? Und vor allem, wenn man selber Bürger dieses Landes ist, wir schauen vielleicht weit davon entfernt darauf, wie es in anderen Ländern zugeht, aber wenn wir in diesem Land leben, dann ist die Frage, wie geht's weiter? Ein Machtvakuum, also ein Zustand, in dem eine Macht abgelöst oder beseitigt wurde, ein Herrscher abgelöst wurde und jetzt ein Vakuum da ist, wo nicht so ganz klar ist, wer die Macht übernimmt. So ein Vakuum hält nicht lange an. Denn Gruppen und Akteure und irgendjemand wird versuchen, die Macht zu übernehmen. Ein Machtvakuum ist per Definition ein Übergangsstadium. So ist es in der Politik, so ist es in der Weltpolitik, aber dieselbe Regel wendet Jesus auch auf die Machtverhältnisse in deinem Herzen, in deinem Leben an. Und er ist dabei noch rigoroser und sagt, du kannst dich mir gegenüber nicht neutral verhalten. Wenn du von Jesus hörst, gibt es keine neutrale Antwort, so im Sinne von, das klingt hervorragend, großartig. Ich schieb mal die Entscheidung noch auf oder ich weiß jetzt nicht genau, was ich damit machen soll, aber eigentlich klingt's gut. Sowas gibt es nicht, sagt Jesus. Es gibt keine Neutralität gegenüber Jesus. Und das macht er mit dieser Geschichte dieses zurückkehrenden Geistes klar. Hier hat jemand Befreiung erlebt. Der alte Dämon ist ausgetrieben. Aber am Ende steht er unter noch schlimmerer Herrschaft als davor. Und was ist passiert? Es gab keinen sauberen Machtwechsel. Wie sieht es also in deinem Leben aus? Vielleicht sagst du, wenn du auf dein Leben zurückschaust, Jesus hat mich, er hat mich von bestimmten Dingen befreit. Er hat mich frei gemacht von diesem und jenem. Und das ist gut. Die Frage ist aber, hat Jesus in diesem Bereich auch die Kontrolle erworben? Hat er die Macht übernommen? Gab es einen Thronwechsel? Es geht nicht nur darum, den alten Bösen vom Thron zu werfen und uns selbst auf den Thron zu setzen, denn das ist genau das Problem, oder was anderes darauf zu setzen, sondern Jesus. Bekehrung zu Christus ist ein Thronwechsel. Und wenn wir unser Herz mal anschauen, schau mal dein Herz an, dein Leben, deine Lebenswelt, das, was dir wichtig ist, das, was dein Leben treibt, was dein Leben tagtäglich bestimmt. Wenn wir uns das mal anschauen, dann finden wir, dass der Thron unseres Herzens nie wirklich unbesetzt ist. In unserem Herzen gibt es kein Vakuum. Denn unser Herz ist ein moralisch zutiefst getriebenes Ding. Unser Herz wird immer von etwas getrieben, in eine gewisse Richtung. Etwas hat immer Herrschaft über uns. Was dein Leben lenkt, ist nicht neutral. Und es ist entweder für Christus oder gegen ihn. Nicht nur für Christus oder was anderes, für Christus oder gegen ihn. Das sagt Jesus selbst. Aber wir sind so oft naiv und erkennen es nicht. Ich möchte euch ein Beispiel dafür geben. Vor einigen Jahren erschien ein Artikel eines Pastor und Theologen, sein Name ist Kevin DeYoung, und er schrieb einen Artikel mit dem folgenden Titel. Die Welt katechisiert, also unterweist, komischer Begriff, aber denkt an den Katechio-Kurs, was bedeutet Katechio? Unterweisung, also denkt an Unterweisung. Aber es hat hier so ein bisschen diesen religiösen Anklang, bewusst. Die Welt katechisiert uns, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Die Welt katechisiert uns, die Welt unterweist uns, die Welt gibt uns einen Katechismus vor, den wir lernen und den wir verinnerlichen, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Das ist entscheidend. Was meint er damit? Er beschreibt darin, wie die kulturellen Botschaften der Welt überall um uns herum, kulturellen Botschaften, die du vielleicht mehr oder weniger aktiv wahrnimmst, wenn du durch die Innenstadt läufst oder durch dein Leben läufst, durch deinen Arbeitsplatz, die kulturellen Botschaften der Welt um uns herum, die prägen uns aber nicht so sehr als rationale Argumente,
die uns irgendwie von was so rational überzeugen, wo wir sagen, oh ja, ich stimme dem zu und jetzt folge ich dem, sondern viel unterschwelliger. Viel, viel unterschwelliger und unbewusster. Zum Beispiel in Form von Geschichten und Aussagen, die an sich eine ganz klare moralische Botschaft haben, aber die wir gar nicht so wahrnehmen vielleicht. Wenn wir zum Beispiel täglich von Symbolen umgeben werden, ganz relevant, die uns vermitteln, dass es okay ist, mit unserer Sexualität zu machen, was immer wir wollen, wenn wir täglich diesen Symbolen ausgesetzt sind, was passiert dann über einen gewissen Zeitraum? Ja, es ist die neue Normalität. Und irgendwie fühlt es sich auch richtig an. Es ist nicht so das große Ding. Man gewöhnt sich dran. Die Botschaft bleibt irgendwann hängen. Die Botschaft bleibt einfach kleben und wir lösen uns sehr schwer davon. Ganz ohne große Argumente, denn das denken wir vielleicht. Ne? Wir leben aufgrund von bestimmten Überzeugungen, ja. Aber die Art und Weise, wie unser Herz überzeugt wird, geht nicht immer über rationale Argumente. Wir gewöhnen uns einfach an eine neue Normalität und es etwas Stärkeres in unserem, ohne dass etwas Stärkeres in unserem Leben dagegen nimmt. Also gib dich nicht der Illusion hin, dass der Satan diese abgespacete Gestalt ist, in die Menschen einfach alles Mögliche Böse und Unheimliche hineinprojizieren. Denk nicht an Satan als diese abgespacete Figur mit einer Gabe in der Hand. Vielleicht ist genau das, um nochmal auf C.S. Lewis zurückzukommen, vielleicht ist genau das die Idee, die Satan von dir, die Satan in dich reinlegen will. Verniedlichen, als albern hinstellen, so dass das Böse viel tiefer und unterschwelliger wirken kann. Vielleicht wirkt bei dir besonders gut die Lüge, dass es ihn gar nicht gibt. Das ist bequem für Satan. Oder vielleicht eben auch diese unbewusst normal klingenden Einreden der Welt, die Gott ablehnt. Satan ist unendlich kreativ. Und die Anwendung für dich als Christ ist folgende. Wenn du zu Jesus gehörst, dann stehst du unter seiner Königsherrschaft. Und das heißt, dass sein Reich sich in allen Winkeln deines Lebens festsetzen muss, dass es keine neutralen Räume gibt, denn letztlich sind sie eine Illusion. Wenn dich also Jesus aus der Finsternis befreit hat, du weißt, dass er deine Sünde vergeben hat, dass er dir Frieden mit Gott geschenkt hat, dass du in Jesus angenommen bist bei Gott, dann wird das Licht dieser Botschaft auch in alle Bereiche deines Lebens hineinleuchten. Früher hatte dich was vielleicht fest im Griff und jetzt hast du Jesus und weißt, du kannst dich einem besseren Herrn hingeben. Ist nicht das die große Sache mit Jesus, wie er selber sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben, sagt Jesus dort. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Er vergleicht sich hier mit Satan. Jesus und Satan, Vergleich. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Denk nur mal an den Sturz eines Regimes. Die alte Terrorherrschaft ist beendet. Und wie groß ist die Freude im Volk, dass jetzt die Erinnerung an das Alte mehr und mehr beiseite gelegt werden kann. Die Schreckenszeit ist vorbei. Eine neue Herrschaft ist da, nur ist diese Herrschaft von Jesus nicht vorübergehend und instabil, sondern sein Reich ist ein ewiges Reich. Wir haben gesehen einen Weckruf, dass dieses Reich da ist. Wir haben auch gesehen eine Warnung. Und jetzt wollen wir uns in diesem dritten Punkt noch einer Weisung, einer konkreten Weisung widmen. Das ist diese letzte kleine Episode, diese letzten zwei Verse. Diese Weisung lautet, das Reich Gottes wappnet uns für den Kampf des Glaubens. Das Reich Gottes wappnet uns für den guten Kampf des Glaubens. Also es gibt diese kleine Episode, ich habe sie nochmal als Anhängsel gelesen. Jesus hat zu Ende geredet und es kommt eine Frau und fühlt den Bedarf zu sagen, Jesus, glückselig der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Und wir kennen vielleicht ähnliche Situationen, vielleicht sogar über uns selbst, mögen wir, wenn andere Leute zu uns sagen, Mensch, deine Eltern, die müssen ja wirklich stolz sein. Froh deine Eltern, dass sie so einen Sohn haben dürfen und so eine Tochter. Sie können sich richtig glücklich schätzen. Schau mal, was aus dir geworden ist und so weiter. Wir sehen die Neigung. Es ist auch kein verkehrtes Urteil, dass die Frau hier sagt. Wir denken vielleicht manchmal auch bei anderen Leuten, die wir bewundern, Ähnliches. Aber auch wenn vielleicht sie das aus Glauben gesagt hat, Jesus schielt sie dafür nicht, aber er wendet ihre Aufmerksamkeit auf was anderes. Und ich glaube, das ist für uns heute Morgen ganz besonders wichtig. Er sagt, gewiss, ja, meine glückselig, Maria, ne, meine Mutter, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Und ich liebe es, wie Jesus diese Frau letztlich ganz persönlich damit auch anspricht und sagt, meine Mutter, ja, ja, glückselig, absolut. Weißt du, wie du glückselig sein kannst? Die Gottes Wort hören und befolgen. Und das ist nichts Großes, Unmögliches, Unerreichbares. Es ist erstaunlich, dass Jesus immer wieder, sagt dasselbe immer wieder, wie Jesus immer wieder die Menschen zum selben Punkt zurückführt, zu Gottes Wort. Wir haben jetzt diese Predigt gehört und uns dieser unsichtbaren Welt versucht auszusetzen. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Realität der unsichtbaren Welt auch nur ansatzweise wirklich einmal spüren, dass Menschen wirklich verloren sind, dass Satan wirklich Macht hat, dass unser Universum nicht leer ist, sondern dass es eine unsichtbare Welt gibt, in der wir leben, dass wir verführbar sind, dass es eine Finsternis gibt, die mächtiger ist als wir, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wenn wir das sacken lassen, dann droht uns das vielleicht zu erdrücken. Hast du Angst vor der Finsternis? Wir könnten Geschichten erzählen, wenn wir wirklich auspacken, wie sich Finsternis in unserem Leben äußert. Aber unser Weg durch diese Realität erfordert sehr simple Schritte. Sehr simpel. Und Jesus weist sie uns hier. Er sagt, Gott hat gesprochen. Gott hat geredet. Und wir hören auf seine Worte, wie Martha es getan hat. Martha hätte es tun sollen, Maria. Wir hören auf seine Worte. Und Gottes Worte sind nicht nur einfach Informationsquelle, sondern sie sind seine lebendige Kraft. Es gibt eine Kraft, die in unserem Universum wirkt, die unsichtbar ist und die doch da ist und sichtbar geworden ist in Jesus, der Mensch geworden ist und der Gottes ewiges Wort ist. Und es ist Gottes Kraft ausgedrückt in seinen Worten. Und durch diese Worte führt er uns durch diese Welt. Eines meiner liebsten Martin Luther Zitate, obwohl es so viele gibt, die alle, von denen sehr viele es wert sind, gelesen und geschätzt zu werden. Aber seit meinem Studium, als ich diese Worte gehört habe, sind sie mir irgendwo hängen geblieben. Er schreibt einmal Folgendes. Gottes Wort ist das einzige Licht in der Finsternis dieses Lebens. Lasst allein das mal sagen. Und ein Wort des Lebens, des Trosts und aller Seligkeit. Und wo das liebe, heilsame Wort nicht ist, da ist lauter schreckliche, grauliche Finsternis, Irrtum, Rotten, Tod, alles Unglück und des Teufels eigene Tyrannei, wie wir täglich vor Augen haben, schreibt Luther. Wir kennen die Geschichte von Luther. Luther war es, der das Wort Gottes und seine Botschaft in unserer Sprache, in unserem Land wiederentdeckt hat. Und er hat auch bezeugt, was es ausgelöst hat, was es mit diesem Land gemacht hat, was es mit Menschen gemacht hat, nicht nur hier, sondern auch anderswo. Wie viel muss dieses Wort diesem Mann bedeutet haben? Der es übersetzt hat, der es wiederentdeckt hat, der es ausgelegt hat, der es verbreitet hat und durch den Gott vieles getan hat. Wie viel hat es wohl ihm bedeutet? Und wie dringend müssen wir es heute wiederentdecken? Denn die Bibel malt unsere Welt nicht finsterer, als sie ist. sie malt nicht den Teufel an die Wand, um mal diesen Ausdruck zu nehmen, sondern sie zeigt uns, wie diese Welt wirklich funktioniert. Sie zeigt uns, wie das Leben wirklich ist in dieser Welt. Aber wenn wir dann den Weg, den uns Gottes Wort weist, betreten, dann beginnen wir im Licht zu wandeln. Es gibt ein Licht. Es gibt ein Licht. Und wenn du auf diesem Weg schrittweise gehst, dann bringt das dein Leben unter eine Herrschaft, die besser ist als alle Herrschaften, die wir uns vorstellen können. Unter einen König, der gerecht ist und gut, der gekommen ist, um Leben zu bringen, der uns rettet und der uns Leben gibt und sein Leben gibt, was er uns an diesem Tisch heute Morgen auch wieder neu geben möchte. Gottes Reich wappnet uns für einen guten Kampf unter einem guten König durch sein gutes Wort. Es ist nicht sehr schwer. Es ist sehr simpel, was Jesus uns anweist zu tun. Glückselig sind, die Gottes Wort hören und bewahren und befolgen. Und die Realität seines finalen Triumphes, denn wir sehen noch immer eine Welt, wie sie so evident, so erschreckend realistisch unter der Macht eines bösen Herrschers steht. Aber der finale Triumph, der kommen wird, weil Jesus ihn verheißen hat und weil er es nicht nur verheißen hat, sondern schon begonnen hat in seinem Leben, den finalen Triumph, den schmecken wir in diesem Mahl. Wenn du Gottes Reich sehen willst, dann richten sich deine Augen heute Morgen auf dieses Mal. Hier ist Gottes Reich, hier ist die Bedeutung dessen, was es heißt, für uns Frieden mit dem König zu haben. Und das zu schmecken wollen wir tun. Amen. Lasst mich beten. Himmlischer Vater, unser Gott und König, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, dass er uns sein Wort gegeben hat als Weisung durch diese finstere Welt. Und wir beten, Vater, dass du uns durch dieses Wort weist, dass du uns durch dieses Wort nährst, selbst auch jetzt, wenn wir in das Abendmahl gehen. Wir beten, dass du mit uns bist. In Jesu Namen. Amen.